Wir starten heute Morgen mit dem Thema, was hindert mich, in diese Einheit mit Gott zu kommen und dann natürlich auch untereinander. Ja? Weil Gott denkt immer in Gemeinschaft. Ja? Dieser Tanz, diese Perikoresis, dieser Dreieinigkeit ist immer, hat immer damit zu tun, Gott tanzt und Gott tanzt mit uns. Und ich glaube, was uns hindert, in diese Einheit zu kommen, ist, dass wir Mystik oder dieses Mystische gar nicht verstehen, dass uns das Angst macht. Was ist Mystik? Ich habe eben gesagt, wir haben bis jetzt immer Prophetenschulen gehabt. Prophetisch ist, ich höre etwas von Gott und ich spreche es aus. Mystisch ist, ich höre oder ich sehe etwas von Gott und ich gehe hinein. Ich wende mich in diesen Bereich hinein mit meinem ganzen Sein. Ich beschäftige mich damit. Eben zum Beispiel dieses Bild von dem Strom. Wenn Gott mir diesen Strom zeigt, dann springe ich im Glauben hinein und dann passe ich auf und gucke, wo führt mich das weiterhin? Und manchmal brauchen wir dazu Geduld. Ich kann euch dieses witzige Beispiel von dem Paul Hopkins erzählen, weil das schon sehr eindrücklich ist. Paul Hopkins liebt anscheinend Karamell-Latte Macchiato. So, und es gibt ja auch so einen bekannten, ne, Kaffee-Menschen, nicht Menschen, so eine Rösterei, die das hier so gut produzieren. Und dann war er in seinem Haus und dann hat er angefangen, in seinem Haus immer wieder Karamell-Latte Macchiato zu riechen. Und dann ist er hingegangen in den Raum, wo er diesen Duft wahrgenommen hat und gedacht, habe ich die Tasse hier stehen lassen, was ist passiert? Und er hat nichts gefunden. Und immer wieder ist das passiert. Der Geruch von Karamell-Latte Macchiato. Dann war dieser Mann clever und darum sage ich das jetzt. Er hat sich genau an diesen Punkt gestellt, einfach hingestellt, mitten in den Raum, wo er den Karamell-Latte Macchiato gerochen hat und hat gewartet. Könnte man sich dumm vorkommen, ne? Und was hat er entdeckt? Da ist ein Engel. Das hat er nicht sofort entdeckt, sondern er hat dann angefangen, stehen zu bleiben. Hat angefangen, diesen Hauch von irgendwas wahrzunehmen, ernst zu nehmen und sich damit zu beschäftigen. Und das ist das, was wir brauchen, dass wir lernen, es ernst zu nehmen, dass wir lernen zu warten, dass wir lernen, wir stellen uns da rein, wir verstehen das noch nicht, wir wissen noch nicht, wie es geht, aber wir sind offen für das Übernatürliche, wir sind offen für Gott. Und dann hat er ja diesen Engel kennengelernt und hat dann mehr Dinge mit Engel kennengelernt. Für mich war das ja vor ein paar Jahren so, ich bin aufgewachsen mit dem Heiligen Geist. Ja, in meinem Glaubensleben. Und das hat wirklich mein Glaubensleben total verändert. Ja, zuerst habe ich Jesus kennengelernt und dann eigentlich den Heiligen Geist. Der Vater kam jetzt erst mehr dazu. Und für mich war der Heilige Geist mein Ein und Alles. Und ist es immer noch. Ja? Das ist ja auch das Interessante bei Gott. Ja, die haben ja gar kein Konkurrenzproblem untereinander. So, ne? Und dann war das im Gottesdienst immer so, dass auf einmal jemand neben mir stand und so machte. Und ich, da war keiner. Oder es war beim Gottesdienst so, ich betete den Herrn an und auf einmal steckte mir jemand was in den Mund. Da war auch keiner. Und das passierte ganz oft, ja. Und ich dachte, Gott, was mache ich jetzt damit? Dann habe ich das gemacht, was ich gerade erzählt habe. Ich habe es ernst genommen und ich bin da reingegangen. Und ich habe mich mit der Anwesenheit von Engeln erstmal beschäftigt. Man lernt ja immer dazu, ne? dass es dann auch noch Heilige gibt, die da auch noch rumlaufen können. Also, das wusste ich da auch noch nicht. Und dann habe ich mehr Erfahrungen gemacht. Ne? Weil das, was wir ehren, ja, dem wir Raum geben, da gibt Gott uns mehr. Ich hätte auch einfach so machen können. Ich habe eine Waffenfliege gekitzelt. Dann wäre alles Übernatürliche überhaupt nicht zustande gekommen. Versteht ihr? Es ist alles, es hängt an unserer Reaktion. Also mystisch heißt, ich begebe mich hinein, ich wandle darin, ich beschäftige mich damit und ich weiß und ich glaube, dass ich die Tür bin in das Übernatürliche. Du bist die Tür. Du bist die Jakobsleiter. Du bist die DNA. Ja, dieser Strang, kannst du das nochmal anwerfen? Das bist du. Und deine Vorstellungskraft, ja, man kann immer mal nur diese DNA angucken, ja. Bei mir passiert das jetzt dann, wenn ich das mache, es zieht mich sofort nach oben. Aber weil ich das auch schon gemacht habe, ja, ich sehe das nicht als Bild. Ich sehe das sofort als Kanal, der mich nach oben zieht. Sofort. Und diese Spatelpünktchen drumherum, die faszinieren mich und dann bin ich sofort ein Stück da drin. Und ich glaube, so möchte Gott, dass es ist. Und so hat jeder von uns andere Punkte, die ihn für die Gegenwart Gottes triggern. Also bei mir wäre es nicht Karamellen, Latte Macchiato. Ja, ist nicht so meins. Also, was sind Hindernisse? Hindernisse sind, dass wir es nicht ernst nehmen. Hindernisse sind, dass wir uns diese Zeit nicht nehmen. Hindernisse sind, dass wir nicht da reingehen und warten. Und manchmal bekommt man nicht sofort den nächsten Impuls. Man wartet. Man wartet in Abhängigkeit und Vertrauen auf Gott. Was sind noch Hindernisse? Ich glaube, unsere Glaubensgrundlagen sollen eine Plattform bieten in unserem Denken, ja, von der wir dann ein Stück weitergehen. Wenn ich mein Glaubensleben angucke, ja, ich komme aus der evangelischen Landeskirche, dann Baptistengemeinde, dann charismatische Gemeinde. Ich habe erlebt, wie Gott mich immer weitergebracht hat und wie meine Glaubensgrundlagen, die ich gelernt habe, wie eine Plattform waren oder eine Treppenstufe, um mich ein Stück höher zu bringen. Sprich, ne, wenn ein Problem ist, Mensch, eigentlich habe ich Angst vor Gott. Ja? Ich kann mich gar nicht wirklich öffnen. Ja, dann kannst du auch nicht das so erleben, dass das wie so ein Kanal ist, der dich nach oben zieht, weil du hast ja Angst vor Gott. Sprich, es ist erstmal wichtig, diese Angst zu bearbeiten. Da werden wir nachher wieder drüber reden, wenn wir über die Tore der Seele sprechen. Dein Glaubenssystem, was du denkst, soll ein Sprungbrett sein für die nächsthöhere Ebene. Und darum ist es wichtig, und das machen wir bei uns in der Gemeinde regelmäßig, ne, dauerhaft, dass wir ein gutes Glaubenssystem aus dem Wort legen. Was Identität, was Gerechtigkeit, was Sohnschaft, ja, betrifft. Sodass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, der Weg zu Gott ist frei. Gibt es da trotzdem dann Probleme in deinem Leben? Gibt es ja die Möglichkeit mit Sozo und Seelsorge und Beratung, ja, diese Punkte anzusprechen. Und wir kommen auch nicht drum rum, das zu machen. Weil, ne, wenn meine Angst vor Gott mich in dem Moment, wo Gott kommt und mich mitnehmen will, triggert, ja, dann habe ich nichts gewonnen. Ja, ich kann das zwar verschweigen, aber es hilft mir ja nicht. Es wird mich immer wieder treffen. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Reaktion in unserem Leben, unserer Seele ernst nehmen und damit handeln. Weil wenn du etwas anderes von dir denkst, als was Gott von dir denkt, oder wenn du denkst, Gott ist nicht Liebe, mal ist er Liebe, aber mal muss ich auch aufpassen, dann ist dieser ungehinderte Zutritt nicht da. Die Bibel und dieses Glaubensfundament ist immer der Anfangspunkt. Und das können wir immer weiter ausbreiten. Was habe ich in den 40 Jahren gelernt? Wie ist mein Glaube gewachsen? Wie ist meine Beziehung zu Gott gewachsen? Und ich bin so dankbar. Ja, und wenn du sagst, Mensch, ich möchte da mehr hören, wir haben zum Beispiel die Schule der Grundlagen, wir haben einen Glaubenskurs, wir haben einen Gerechtigkeitskurs, sprich uns an. Ja, ich kann dir gutes Material geben, wo du diese Dinge hören kannst, lernen kannst, da reingehen kannst. Und sei nicht so dumm, es nicht zu tun. Das ist wirklich dumm. Jetzt weißt du es. So, was ist so ein Sprungbrett in unserem Glaubensfundament? Das eine Sprungbrett ist, das hatten wir gestern schon, ist, dass wir Kainos sind. Yeah, yeah. Ja? Von einer neuen Art. Noch nie da gewesen. Göttlich, übernatürlich, neuartig, ungewöhnlich, außergewöhnlich, einzigartig. Stell dich doch mal morgens vor den Spiegel und sag, einzigartig. Da geht man gleich ganz anders zur Arbeit, wenn man das macht. Römer 8, Vers 29b. Wir sehen das ursprüngliche und beabsichtigte Muster unseres Lebens, das in seinem Sohn erhalten ist. Er ist der Erstgeborene aus der gleichen Gebärmutter, die unsere Entstehung offenbart. Er bestätigt, dass wir die Erfindung Gottes sind. Das war die Mirror-Übersetzung. Du bist vom selben Ursprung, wo Gott her ist. Du bist göttlich. Ja, sag dir das, träume das, denke das, singe das über dich. Ja, das ist wieder dieses, ich bewege mich da rein. Das Ganze ist keine Lehre, es ist ein Sein. Ja? Du kannst zu Hause vor deinem Spiegel tanzen, während du Zähne putzt, und du kannst dabei das Lied summen, ja, ich bin göttlich, ich bin glücklich, ich bin einzigartig. Du kannst es besser als ich. Kolosser 3, Vers 11 sagt, in diesem Leben der neuen Schöpfung macht deine Nationalität keinen Unterschied oder deine Volkszugehörigkeit, deine Bildung oder dein wirtschaftlicher Status. Sie bedeuten nichts, denn es ist Christus, der alles bedeutet, wie er in jedem von uns lebt. Deine Linie geht nicht auf Adam zurück. Du bist nicht ein Nachkomme Adams. Du bist ein Nachkomme Gottes. Ein Nachkomme von Jesus. Jesus war der letzte Adam, damit du ein lebendig machender Geist, eine lebendige Seele und ein lebendig machender Geist bist. Du fängst gar nicht mehr auf dieser menschlichen Ebene an, und darum müssen wir Dinge verlernen. Ja, wir müssen Dinge umprägen bei uns. Zum Beispiel, wenn du aufstehst und du hast Schmerzen oder du merkst, dein Körper ist begrenzt. Ja, ja, ich kenne das auch. Dann stehe ich auf und denke, okay, ich spreche jetzt wieder durch. Ich bin keines. Ich bin neu gemacht. Ich bin göttlich. Ich fange an, mich in das Richtige wieder hinein zu bewegen. Ich drehe mich hinein. Und das müssen wir ein paar Mal machen, damit die neue Natur wirklich sichtbar wird und fühlbar wird und erfahrbar wird. Und das soll dahin kommen, dass du das anfängst zu erleben. Ich habe von jemandem ein starkes Beispiel gehört, wie Gott uns jetzt sieht. Und das ist die Judith Ellis, die sagt, wir waren Menschen mit Körper, Geist und Seele, genau wie ein Smartphone, das durch das begrenzt ist, was es auf der Festplatte haben kann. So waren wir auch, bis wir zu neuen Kreationen werden und jetzt Zugang zum unbegrenzten Internet haben. Jetzt sind wir ein auferstandenes Smartphone, verbunden mit der göttlichen Dreifaltigkeit, und wir arbeiten mit den unbegrenzten Ressourcen des Himmels zusammen. Du bist neu, eine neue Spezies, hast eine neue Kainos-DNA. Du bist in dem Tanz der Dreieinigkeit und grenzenlose Fähigkeiten gehören dir. Kainos ist die erste Plattform, die wir ganz wichtig in unserem Leben installieren, damit sie ein Sprungbrett wird auf die neue Ebene. Was ist noch so eine Plattform? Ich glaube, dass wir dieses Mystische verstehen. Ich wollte ehrlich gesagt mit Mystik nichts zu tun haben. Mir hat der Heilige Geist gereicht. Mir hat diese 30 Jahre Beziehung mit dem Heiligen Geist gereicht. Ich dachte, ich will gar nicht mehr. Ich will gar nicht. Zuerst wollte ich gar nicht im Gottesdienst angestupst werden. Und dann habe ich gedacht, das brauche ich gar nicht. Und jetzt ist es so schön. Und jetzt will ich noch mehr.
Und es wird noch mehr.
Genau. Was ist Mystik? Mystik ist lateinisch geheimnisvoll, unaussprechlich, unbeschreiblich. Griechisch ist Mystik, ich schließe meine Augen und Lippen. Das Webster-Wörterbuch sagt, es ist die Überzeugung, dass wir eine Vereinigung mit der Gottheit haben. Das griechische Wort Mystikos oder eben Myeo bedeutet, den verborgenen Gott in seinen drei Dimensionen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, den Deckel zu öffnen. Mystik kann definiert werden als das Streben, die Gegenwart Gottes und die Gemeinschaft der Dreifaltigkeit zu erleben. Und es gibt eine alte mystische Bewegung und eine neue mystische Bewegung. Das ist ein großer Unterschied, nämlich in der Offenbarung von Jesus. Die alte mystische Bewegung hat starke Sachen mit Gott erlebt. Da gibt es ganz viele Beispiele. Ich habe auch mal so eine Liste von Leuten, die in diesem Bereich gewesen sind. Ganz viele schon im 15. Jahrhundert, 11. Jahrhundert, 10. Jahrhundert, 12. Jahrhundert. Ja. Ich habe auch Bücher mitgebracht, da hinten, wo ihr euch mal was angucken könnt. Zum Beispiel, ich habe eine Lebensbiografie von Katharina von Siena gelesen. Einfach interessant, ja, zu merken, ne, Gott wollte schon immer in diese Tiefe und Gott wollte immer schon Menschen so sehr mit sich selbst erfüllen und verändern, ja, dass sie dann Geschichte schreiben konnten. Katharina von Siena, ne, hat Päpste beeinflusst. Ja, das ist ein junges Mädchen, ja. Das ist sehr erstaunlich so. Was der Unterschied ist zwischen der alten und der neuen Bewegung, ist, dass die alte mystische Bewegung eben dieses Bild von Leiden so stark hatte. Sie haben sich mit dem leidenden Christus identifiziert und sind sehr stark in Selbstkasteiung bis hin zu Folterung gegangen. Sie haben sich ja selber geschlagen. So, und Gott sei Dank haben wir eine andere Offenbarung. Ja? Unsere Offenbarung ist ja, der liebende Bräutigam, ja? Der uns wie eine Esther, ja, zu sich zieht und uns die Hälfte seines Königreiches, ja, geben will. Wir glauben nicht daran, dass Schmerz eine befreiende oder erlösende Wirkung hat. Wir wissen, es hat einer gelitten, damit wir nicht leiden müssen. Das ist der große Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen. Aber dennoch, denke ich, können wir etwas von den Mystikern der alten Tage lernen. Ja? Sie waren bereit, in Dinge hineinzugehen, die niemand anderes, ja, um sie herum erlebt hat. Eine Katharina von Siena war allein, es war ein Mädchen. Ja, sie hat sich ja, weil sie eben nicht dieser damaligen Tradition folgen wollte, zwangsverheiratet zu werden mit dem, ne, wo die Eltern sie verheiraten wollen, hat sie sich einfach irgendwann eine Schere besorgt und hat dann im Alter, ne, das ging ja schon ganz früh los, 13, 14 glaube ich, sich die Haare abgeschnitten, ganz kurz. Ja, hat er mir gesagt, ich heirate nicht. Und dann wollte ihre Mutter sie ja, glaube ich, ne, dazu trotzdem zwingen. Und sie hat dann weitere Schritte gemacht in diese Richtung, ohne zu wissen, was kommt, weil diese Sehnsucht nach ihrer Verheiratung mit Jesus ihr Leben geprägt hat. Und ich glaube, Gott möchte uns in Begegnungen mit sich selbst führen, die dann Konsequenzen für unseren Alltag haben, wo du merkst, manche Dinge kann ich nicht mehr tun. Für manche Dinge habe ich keine Zeit mehr. Ich reserviere meine Zeit für das, was Gott von mir möchte. Ohne das wird es nicht funktionieren. Und komme ich gleich zur dritten Plattform, die wir brauchen, um tiefer hineinzukommen in dieses Übernatürliche von Gott. Es ist unser Ruhesitz. Das hebräische Denken ist, ich gehe in den Berg und dann auf den Berg. Ja? Jesus, ne? Und Jesus heißt es ja immer, und Jesus zog sich zurück auf den Berg. Wie oft haben wir das gelesen? Ach, das ständig. Ne? Dann hatte ich die ganze Nacht da verbracht, oder die Stunden da verbracht. Ja, wie war die Situation von Jesus? Jesus war ganz alleine. Keiner hat so gedacht wie er. Keiner hat so geglaubt wie er. Ich meine, ne, die ganze irgendwie Hölle war ja auf ihn gerichtet. Die Gesellschaft hat nicht unbedingt ihren Armen geschrien. Toll, Jesus, was du da jetzt machst. Manche ja, aber die anderen gar nicht. Was hat Jesus gemacht? Er ist in den Ruhesitz Gottes gegangen. Zu Gottes Position, in den Berg, auf den Berg, in die Regierung, weil dieser Ruhesitz Gottes ist der Regierungssitz Gottes. Gott möchte, dass wir lernen zu ruhen. Und das ist manchmal ja so schwierig, ja? Weil wenn unsere Seele schreit, wenn wir Probleme haben, wenn wir Antworten haben möchten, dann sind wir so gepolt, die Antwort muss jetzt sofort kommen. Mir geht schlecht, ich brauche jetzt die Antwort. Also ist es nicht bei Gott. Ja, dir geht es schlecht, aber Gott möchte dir nicht nur eine Antwort geben, sondern Gott möchte dir eine dauerhafte, feste Beziehung beibringen, wo du dauerhaft Antworten bekommst. Darum ist dieses Modell, was wir in der Gemeinde leben, da ist ein Problem, wir stellen eine Gebetslinie dahin, man kommt zum Gebet, ist ein Weg, aber es ist der untere Weg. Gott möchte eigentlich, dass ein Problem, was du hast, dich dazu motiviert, auf Gott zuzugehen und zu warten und dir helfen zu lassen und Dinge in deinem Leben in Ordnung zu bringen. In Matthäus 11, 28 und 29 habe ich mal eine ganz tolle Übersetzung mitgebracht, wo ich vergessen habe, dazu zu schreiben, welche sie ist. Leider. Vielleicht weiß jemand, was das ist. Bist du müde, abgekämpft, erschöpft, fix und fertig, ausgebrannt in Religion, komm zu mir. Geh mit mir weg oder entwische mit mir und du wirst dein Leben wiedergewinnen, gesunden und regenerieren. Ich werde dir zeigen, wie du dich wirklich ausruhst. Geh mit mir und arbeite mit mir. Pass auf, wie ich es mache. Lerne die ungezwungenen Rhythmen der Gnade. Ich werde nichts Schweres oder Schlechtes auf dich legen. Bleibe in meiner Gemeinschaft und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Es ist wieder das Sein. Es ist wieder das Bleiben. Es ist wieder dieses, Gott ist nicht ein Coca-Cola-Automat. Ich werfe oben meine Bitte rein und bekomme unten die Antwort raus. Sondern Gott ist eine Person. Und sie möchte als Person mit dir sich verbinden. Wenn du und wenn wir lernen, an diesen Ruheort zu kommen, der Ort der Regierung ist, erweitert sich dein Autoritätsbereich. Hast du das schon mal gemerkt? Manchmal ist es so, man betet ein Gebet und es passiert nichts. Und manchmal ist es so, du betest ein Gebet und du merkst, ups, da fließt es. Und es liegt an diesem Punkt, ob du wirklich an deinem Regierungssitz bist und ob du wirklich in deinem Autoritätsbereich bist, ob du das wirklich schon hast. Und Ruhe, Ort, gleich Regierungssitz, bringt dich zu mehr Autorität. Denn Chaos und Kampf kommt aus einem Mangel an Beziehung zu Jesus. Wir kämpfen und wir kämpfen. Wir beten und wir beten. Wir proklamieren und wir proklamieren. Aber wenn wir es nicht vom Ruhesitz aus tun, kommt nur Chaos und noch mehr Kampf. Darum brauchen wir diese, dass wir das in unserem Sein etablieren, zur Ruhe zu kommen. Hebräer 4, Vers 9 sagt, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volke Gottes aufbewahrt. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, gleich wie Gott von seinen eigenen. Das möchte Gott, dass wir zur Ruhe kommen von den eigenen Werken. Lasst uns nun Fleiß anwenden, ist ein bisschen paradox, ne? In jene Ruhe einzugehen, auf dass nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Ruhe ist der höhere Ort des Glaubens. Ruhe ist dein Regierungssitz, wo Gott dir begegnet. Ruhe ist der Ort, wo der Geist Gottes über dir brütet. Und dann wirst du Folgendes erleben, dass nicht du es tust, sondern der Heilige Geist tut es. Ne? Der Heilige Geist überschattete Maria. Und was passierte? Maria war schwanger. Der Heilige Geist kommt und überschattet dich am Ruheort. Und du bringst Dinge hervor, die vorher nicht da waren. Die nicht sichtbar waren, die es gar nicht gab. Die unmöglich waren. Weil du am Ruheort bist. Und dieser Ruhesitz ist wieder wie ein Magnet. Er zieht die Hilfe Gottes an. Er zieht die Dinge an, die von Gott kommen. Weil Gott arbeitet vom Ruheort aus. In Lukas 17, Vers 21 heißt es, noch wird man sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ich weiß nicht, ob du das wahrnimmst, während ich das spreche, wie diese Ruhe kommt. Und ich erlebe das so in meinem Bauch. Ich weiß nicht, wo du das erlebst. Ja? Weil all das Übernatürliche, all der Himmel, wo ist der Himmel? In unserem Bauch.
Warum ist er ja auch noch ein bisschen?
Ach so.
Damit jetzt nicht
recht von der Zeit. Okay, dann habe ich viel genannt.
Komme an diesen Ort. Nimm dir die Zeit. Lass dich inspirieren, dass eine neue Welt auf dich wartet. Es wartet ein neuer Lebensstil auf dich. Dinge, die vorher nicht da waren, können durch dich zur Geburt gebracht werden, wenn du an diesem Ort bist. Und wenn du lernst zu warten. Wenn du das Schreien deiner Seele beruhigst, weil du weißt, Gott kommt zum Ziel. Gott schafft das mit mir. Gott schafft das mit mir. Er hat es mit anderen geschafft. Gott schafft es auch bei mir. Ich komme dahin. Und ich höre auf, eine Abkürzung zu nehmen. Weil alles, was wir manchmal machen, sind ja irgendwie so, ne, nur so Abkürzungen, um eine schnelle, kurzfristige Erleichterung oder Befriedigung zu bekommen. Aber ich kann dir aus meinem Leben sagen, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Ich möchte nicht mehr anders leben. Ich habe so viele Abenteuer mit Gott erlebt. Ich habe so viel gesehen, wie Gott durch mein Leben andere Menschen verändert hat. Und das soll sich ja vertausendfachen. Da soll ja noch viel, viel mehr kommen. Jetzt habe ich eine interessante Prophetie gefunden, da habe ich aber nur einen kleinen Teil zugefunden in der Kürze der Zeit, von Bob Jones. Der ist ja schon gestorben, aber er hat prophezeit, das fand ich sehr interessant, dass 2020 ein Jahrzehnt der göttlichen Ruhe eingeleitet wird. Und er hat gesagt, in dieser Ebene des Lichts und der Herrlichkeit, die ursprünglich für die Menschheit bestimmt ist, kann der Feind nicht existieren. Wisst ihr warum? Weil der Feind ist Chaos. Der kann Ruhe nicht aushalten. Der kann Gnade nicht aushalten. Der rennt. Stellt euch eine Gemeinde vor, eine Gruppe von Leuten, die satt und fett und dick und glücklich sitzt und regiert. Da kann einer kommen und machen und tun. Interessiert uns gar nicht. Wir wissen, wie es geht. Okay, das waren so Plattformen, die ich glaube, dass sie wichtig sind, dass wir sie in unser Leben integrieren, als Sprungbrett im Meer. Was machen wir noch, um die Blockaden, die uns vor Gott quasi, ne, von Gott trennen, zu überwinden? Wir fangen an zu lernen und zu praktizieren. Paulus sagt in Philipper 4, Vers 12, ich habe das Geheimnis gelernt. Ich bin in alles eingeweiht. Und dieses griechische Wort, ich habe gelernt, ist wieder dieses Wort Mysterion. Und es bedeutet, Augen und Mund schließen, um das Geheimnis zu erfahren, um in die herrliche, geheimnisvolle Offenbarung eingeweiht zu werden. Seht ihr, wie wichtig das ist, dass wir Augen und Mund schließen?